Libyen ist insofern anders, als erstens die soziale Frage bisher weniger Sprengkraft hatte in Libyen. Aus dem einfachen Grund, die Libyer sind wenig, 6 Millionen, 84 Millionen in Ägypten, 6 Millionen in Libyen, 10 Millionen in Tunesien. Das Proletariat oder Subproletariat ist nicht libysch, sondern in Tunesien leben auch 1,5 bis 2 Millionen ausländische Arbeiter, subsaharische Afrikaner. Bisher, die sind inzwischen abgehauen, aber bisher jedenfalls Algerier, Tunesier, Ägypter. Das sind die Leute, die fliehen, die bisher geflohen sind, sind noch nicht die Libyer. Die würden fliehen, wenn es zu einer massiven Niederschlagung der Proteste und oder der Rebellen und der massiven Repression käme und zu massiven Racheakten des Regimes. Aber bisher sind die Libyer nicht abgehauen. Die abgehauen sind, sind die Tunesier, Ägypter, die sich in Libyen aufhielten. Und Algerier. Und bei den subsaharischen Afrikanern ist es nochmal anders, weil die zwar einen Teil des Proletariats ausmachten, weil es aber auch Hunderttausende von Leuten aus dem subsaharischen Afrika gibt und gab und immer noch gibt, die unfreiwillig in Libyen festsaßen, die also sozusagen sicherlich Tagelöhner-Tätigkeiten und andere Arbeiteten verrichteten, die aber eigentlich nicht nach Libyen wollten, sondern weiterreisen wollten in Richtung Türkei, Griechenland, Italien, Frankreich, England, die festsaßen, weil natürlich Libyen sehr stark einbezogen war in die europäische Flüchtlingsabwehrpolitik und die europäische Abwehrpolitik gegen unerwünschte Migration und weil Ägypten eben auch ein Staat war, wo vor allem Italien, Frankreich auch seine Asylpolitik ausgelagert hat, hin, dadurch, dass die Leute dort in Lagern festsaßen oder einfach nicht weiterkamen. Das heißt, diese Leute saßen unfreiwillig fest und das gehört auch zu den Leuten, die jetzt versuchen zu fliehen, nur die Tunesier und Ägypter, die einen offiziellen Status hatten, die werden ausgeflogen, zum Teil durch die Europäische Union, die Leute, die keinen Status hatten, die müssen sozusagen gucken, wo sie bleiben. Also deswegen, weil die Libyer relativ gering an der Zahl verglichen mit den Nachbarländern, relativ reich an Öl, weil es ein Rentierstaat ist, der von zu 96% sich aus den Erdöl- und Erdgaseinnahmen finanzierte, für die der Staat nicht viel tun muss, deren sozusagen, unter denen war der soziale Frieden immer auf eine gewisse Weise noch erkauft worden. In Libyen gibt es auch Leute, die arm sind, die sozusagen keine Reisen machen können, die nicht im Restaurant essen können, aber es gibt kein greifbares Elend. Anders als in Ägypten, in Vororten von Kairo zum Beispiel. Gleichwohl gibt es Faktoren, die auch dazu führen, dass sozusagen das libysche Regime schnell sehr brüchig wurde, als aus den beiden Nachbarländern, sozusagen Tunesien im Westen, Ägypten im Osten, die Signale kamen, dass es sozusagen möglich ist, durch 3 Wochen Protest ein Regime zu enthaupten. Das eine ist natürlich die starke Präsenz von staatlicher Willkür, Autoritarismus, Bevormundung, Abwesenheit von berechenbarem Recht, von Rechtspositionen. Das zweite ist die tribale Struktur, weil das libysche Regime stärker noch als andere sozusagen traditionelle Loyalitätsmuster, Zugehörigkeit zu, ich mag das Wort nicht, aber zu in Anführungszeichen Stammesstrukturen, zu Herkunftsregionen, zum Teil zu religiösen Sensibilitäten, dazu führt, dass jemand eingeschlossen oder ausgeschlossen vom System ist. Also das sind ganze Gruppen. Weil das libysche Regime tatsächlich stark auf sogenannte Stammesstrukturen beruhte. Das war sozusagen die Kehrseite. Der offizielle Diskurs war, es gibt bei uns weder Gewerkschaften noch politische Parteien, weil die Macht wird eigentlich durch das ganze Volk ausgeübt. Die Macht liegt in den Händen des ganzen Volkes. Also die offizielle Staatsbezeichnung Tschamahiriya heißt sowas wie Volksmassenherrschaft, was natürlich Unfug war. Es war eine waschechte Diktatur, aber sozusagen die Kehrseite dessen war, dass man sagte, wir weigern uns, politische Kräfte oder Gewerkschaften sich organisieren zu lassen, weil es das Volk nur spaltet, obwohl das ganze Volk an der Macht ist. Die Kehrseite war, dass man halt, weil man keine politischen Ausdrücke hatte in Form von Parteien, nicht mal von der Staatspartei, der man beitritt, weil man sich Vorteile davon verspricht, dafür sorgte, dass das Regime stammesälteste, traditionelle Autoritäten, regionale Figuren in den Staatsapparat selber integriert hat oder in Aufgaben eines Staatsapparats abgetreten hat. Da gab es natürlich Gruppen, die sehr eingeschlossen waren, weil eben sozusagen die ganze Klientel davon profitierte und es gab Gruppen, die ausgeschlossen waren. Stark ausgeschlossen war der Osten Libyens. Unter der alten Monarchie, also Libyen wurde 1951 unabhängig, 18 Jahre lang wurde es von der Monarchie regiert und dann gestürzt durch junge Offiziere, an deren Spitze ein damals noch junger Offizier stand, nämlich Muammar al-Gaddafi. Der an die Macht kam am 1. September 1969, ist also inzwischen auch nur knapp 42 Jahre her. Und die Monarchie hatte ihren Ausgangsort im Osten, in der Cyrenaika, das ist die Region um Benghazi, zwischen dem Golf von Sirte, also diesem Golf, der Libyen sozusagen in der Mitte teilt, an der Mittelmeerküste unter ägyptischen Grenzen. Gaddafi, als er an die Macht kam, hat sich gerecht, indem er sozusagen alle Vorteile natürlich der Westhälfte Libyens gegeben hat, aber insbesondere drei Stammesgruppen, darunter der Gaddafa, aus der er kommt. Das heißt, es gab einfach aufgrund der Herkunft und der Abstammung Möglichkeiten der Partizipation an der Umverteilung, begrenzten, aber doch realen Umverteilung der Erdölmilliarden, soweit sie nicht für Rüstungsgüter ausgegeben wurden, oder eben auch nicht, weil man der falschen Bevölkerungsgruppe angehörte. Das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass es sehr schnell auch zur Explosion in Libyen kam. Also es gab die ersten Versuche nach ägyptischem und tunesischem Vorbild über Internet, über Facebook was zu organisieren für den 17. Februar. Kein Zufall, der 17. Februar war der Tag, in dem in Benghazi 2006 das Feuer auf eine Demonstration eröffnet worden ist. Das war eine Demonstration, die offiziell aufgerufen hatte, um gegen die Mohammed-Karikaturen in der dänischen Presse und dann in der italienischen Presse zu protestieren vor der italienischen Botschaft. Die Demo war aber schnell umgekippt, weil auch Parolen gegen Gaddafi gerufen wurden und es wurde das Feuer eröffnet, es starben über 25 Leute. Und an dem Jahrestag sollte protestiert werden. Eine der ersten Figuren oder einige der ersten Figuren, die sozusagen diese Sache organisierten, waren auch hier, ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich vorher zu Tunesien sagte, Anwälte, Juristen, Leute, die sozusagen berufsmäßig konfrontiert waren mit der Abwesenheit von dem Nichtgelten von kodifiziertem Recht, der Willkür, der Abwesenheit von Rechtsgarantien. Das hat dann aber schnell zu einer militärischen Komponente geführt, weil in Tunesien ist das Ganze schnell in einen militärisch ausgetragenen Konflikt umgekippt, ganz einfach aufgrund der Reaktion des Staates, die nochmal wesentlich brachialer war. Und wir haben es jetzt zu tun, ganz knapp und thesenartig, mit einem sozusagen Guerillakrieg, der aber als solcher nicht führbar ist. Warum? Weil wir haben es quasi mit zwei Bürgerkriegsparteien zu tun, die aber sehr ungleich organisiert sind und zwischen denen die Bewaffnung sehr ungleich verteilt ist. Wir haben es sozusagen auf Seiten der Rebellen, die eigentlich politischen Protest verkörpern wurden, die aber notgedrungen Bürgerkriegsparteien waren, weil das Regime sofort das Ganze auf die Ebene eines nur bewaffnet ausgetragenen Konflikts hob. Also wir haben es zu tun mit Rebellen, die ein Konglomerat sind von frustrierten jungen Leuten, die es nicht schaffen, weil die Jugend natürlich auch zahlreich ist als die älteren Generationen und weil ganze Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen sind, irgendwie an vernünftige Jobs zu kommen, also auch Jugendliche aus den Unterklassen. Wir haben es aber auch zu tun mit einer sozusagen Oberschicht, die gut gebildet ist, aber aufgrund von falscher Bevölkerungszugehörigkeit nicht an irgendwelche politischen Positionen rankommt oder die Schnauze voll hat von der Abwesenheit von irgendwas wie bürgerlichem Recht. Wir haben es zu tun mit abtrünnigen Funktionären von Gaddafi, die Gründung des Nationalen Übergangsrats in Benghazi, also der Rebellenführung, geht zurück auf den früheren Justizminister von Gaddafi, Mustafa Abdel Jalil, der in gewisser Weise Rechtsposition eingefordert hat. Er hat auch mal Gaddafi gesagt, jetzt wollen wir endlich mal eine schriftliche Verfassung, der aber auch an bestimmten repressiven Schweinereien des alten Regimes beteiligt war. Das heißt, wir haben ein Konglomerat von Leuten, die aus dem alten Regime kommen, die aus dem einen oder anderen Grund mit ihm gebrochen hatten, Militärs, aber auch junge Leute, zum Teil gut ausgebildeten, die Internet- und Facebook-Proteste organisieren versuchten. Und wir haben eine ganze Menge von frustrierten Jugendlichen hinter sich, die gern halt einfach es anders hätten. Dieses Konglomerat ist zum größeren Teil militärisch absolut unerfahren, was eigentlich ein sympathischer Zug ist, weil eigentlich, wenn jetzt da plötzlich, es gab ja Leute hier, es gibt ja innerhalb der Linken auch die Diskussion, es gibt Linke, die immer noch sagen, sozusagen, für Gaddafi haben wir mildernde Umstände, weil das ist immer noch ein antiimperialistisches Regime, anders als die Diktaturen in Tunesien oder Ägypten, die pro-westliche waren. Und deswegen finden wir die Proteste in Libyen auch komisch, weil für uns sieht es aus nach der Reaktion. Erstens, gut, die sind bewaffnet, wo kommen denn plötzlich sozusagen die Waffen her? Die kommen daher, dass die Armee aus Benghazi abgezogen ist und die Leute haben die Depots geplündert. Zweites Argument, das ist auch komisch, weil die benutzen die Fahne der alten Monarchie. Also tatsächlich seit den ersten Tagen taucht diese Fahne auf. Gaddafi hat 1977 die grüne Fahne als Fahne Libyens eingeführt. Davor gab es eine Fahne, die war oben rot, in der Mitte schwarz, unten grün. Nur das ist natürlich nicht die Fahne, mit der die Leute die Monarchie verbinden. Das war die Fahne Libyens unter der Monarchie. Also Libyen war seit der Unabhängigkeit der Monarchie bis zum Umsturz durch Gaddafi, sondern ist auch die Fahne des antikolonialen Kampfs gegen Italien. Das Rot steht für das Blut der Gefallenen, das Grün für den Islam und das schwarze Band mit dem Halbmond war die Fahne, mit der sie in den Kampf gegen die italienischen Faschisten und den italienischen Kolonialismus gezogen sind. Das heißt, dass sich daraus der promonarchistische Charakter der Rebellen ablesen ließe, halte ich für ein komisches Gerücht. Aber wenn es wahr wäre, dass das sozusagen die vom Westen, vom Norden unterstützte Reaktion ist, die jetzt gerne ein antiimperialistisches Regime weg hätte, dann ist es komisch, dass die Rebellen so schnell zusammengebrochen und offensichtlich so militärisch dilettantisch waren, wie sie waren. Ich glaube, das ist eher ein sympathischer Charakterzug an ihnen. Und es ist eben keine organisierte Armee gewesen, die da auch vom Nichts aus dem Boden entstanden wäre, auch wenn ehemalige Militärs von Gaddafi versuchten, die Rebellen zu organisieren und halbwegs zu kommandieren. Aber das Konglomerat war als solches militärisch relativ kommandolos, sondern mit diesem Konglomerat hätte man eigentlich einen Guerillakrieg führen können. Würde das Ganze in einem Land stattfinden, wo es Sümpfe gibt, Unterholz gibt, Buschwerk gibt, dann würde das wahrscheinlich auch eine Guerilla ergeben haben, die sich irgendwo festsetzen würde. Nur das Problem ist, in einem Land, das zu 85% aus Wüste besteht, kann man keinen Guerillakrieg führen, weil es keine Deckung gibt, weil man in der Wüste nicht überleben kann, sondern da kann man nur einen Krieg mit konzentrierten, organisierten Armeen führen, weil in der Wüste kann man nicht einfach irgendwo hinlaufen und sich da verstecken oder man ist nach 48 Stunden tot. Das heißt, ich glaube, das erklärt den relativ schnellen Zusammenbruch dieser Rebellen und die jetzige Situation. Wie man jetzt damit umgeht, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht, insbesondere aus der sich abzeichnenden Reaktion der Großmächte oder bestimmter Großmächte, darauf würde ich jetzt gern auf die interaktive Diskussion verweisen, weil das keine Frage sozusagen des Faktenwissens ist, sondern der politischen Bewertung, zu der wir sicher alle mehr oder weniger was zu sagen haben.
Ja, vielen Dank, Bernhard, für diesen faktendurchdrängten Vortrag. Ich denke, wir sollten diesen Raum lüften, so gut wir ihn lüften können. Und wahrscheinlich haben relativ viele auch Durst bekommen im Laufe des Vortrags. Wir können auf jeden Fall Getränke im Strandcafé, das ist direkt da vorne auf der linken Seite, kaufen und ich würde vorschlagen, naja, das wird sich so ein bisschen hinziehen, das wird sich nicht in 5 Minuten machen lassen, aber falls jeder zügig dabei ist und dann bald wieder hierher kommt, können wir eben dann in diese, also etwa in 10 Minuten würde ich sagen.
Ach so.
Dann wird es allerdings ein ganz langer Abend, das ist problematisch.
Sonst machen wir eine Luft- und Pinkelpause und in 7 Minuten weiter oder 5 Minuten.
Das ist ein guter Vorschlag.
Ja, stimmt, wenn man das Getränk nicht mit reinnehmen. Ja. Dann höre ich mal kurz, wer mir eine Nachricht hier auf meinem
Abi. Zu viel Faktenwissen, du müsstest jetzt wirklich zur
Thesen, aber in einer Stunde? Eine Stunde habe ich nicht überschritten, oder?
Doch, es war schon mehr. Ja, es war viel mehr.
Aber er ist jetzt bei